Wir schauen jetzt auf den Krieg in der Ukraine. Der Konflikt tobt ja seit 4 Jahren. Am 24. Februar 2022 war die russische Armee völkerrechtswidrig in die Ukraine einmarschiert. Seitdem hat die deutsche Bundesregierung nach eigenen Angaben zivile und militärische Hilfe in Höhe von rund 96 Milliarden Euro geleistet. Über die aktuellen Entwicklungen spreche ich mit Ralf Bossart, Oberstleutnant AD im Generalstab der Schweizer Armee. Herr Bossart, herzlich willkommen.
Grüß Gott.
Blicken wir doch zunächst mal auf die Siegesparade in Moskau am 9. Mai. Die fand ja traditionsgemäß statt und gefeiert wurde der Sieg der Sowjetunion über Nazi-Deutschland. Was mir auffiel, das große militärische Besteck hatte Präsident Putin nicht rausgeholt. Also es gab zwar viele Soldaten, die über den Roten Platz marschierten, aber keine Panzer, keine Raketen. Es sah so ein bisschen wie so eine Sparvariante aus. Welche Beobachtungen hatten Sie?
Am auffälligsten war natürlich das weitgehende Fehlen der sogenannten schweren Technik. Immerhin stimmt nicht ganz, wie hier oft berichtet wurde, dass keine Kampfflugzeuge teilnahmen. Heuer, es war ja die Kunstflugstaffel mit durchaus modernen Typen vertreten, mit Sukhoi 30, MiG 29 und Sukhoi 25. Aber in der Tat, die Parade war deutlich kleiner als in den vergangenen Jahren. Besonders natürlich als jene zum 75. und 80. Jubiläum. Allerdings ist der Versuch von der traditionellen Siegesparade am 9. Mai auf den Zustand der russischen Armee zu schließen, wie das viele Blätter getan haben, gelinde gesagt, sehr mutig. Denn schon die Sowjetunion und auch heute Russland zeigen dort, was sie zeigen wollen, und weniger, was sie zeigen können. An ihr nahmen in der Vergangenheit ja in der Regel bis zu 10.000 Mann aus Armee, Polizei, Nationalgarde, Grenztruppen und auch aus dem Zivilschutz teil, das heißt aus allen Streit- und Sicherheitskräften Russlands, welche mittlerweile insgesamt einen Umfang von gegen 2 Millionen Mann haben. Die Parade zeigt somit gerade mal ein 0,5%. Insbesondere aus den gut 150 Kadettenschulen der verschiedenen Ministerien kann die russische Regierung eine beinahe beliebige Anzahl an Kadetten zur Parade abkommandieren und die nehmen da auch mit Vergnügen teil. Da ist noch sehr viel Luft nach oben und ich könnte mir vorstellen, dass die Parade in kommenden Jahren wieder etwas größer ausfällt.
Herr Bossart, schauen wir mal auf die Lage an der Front. Kiew war es bereits mehrfach gelungen, mit Drohnen weit ins russische Hinterland einzudringen. Am Wochenende trafen ukrainische Drohnen eine Raffinerie rund 200 Kilometer südöstlich von Moskau. Ist die Luftverteidigung Russlands zu schlecht oder die ukrainischen Drohnen inzwischen zu gut?
Generell kam bei mir in den letzten Jahren der Eindruck auf, dass gegen das System Drohne nicht viele Kräutlein gewachsen sind, um es so auszudrücken. Dazu kommt natürlich, dass der russische Luftraum riesig ist. Da kann die Luftverteidigung nicht alles schützen und das zwingt zur Konzentration auf prioritäre Objekte und Räume. Das kennen wir ja schon. Der alte Fritz soll ja einmal gesagt haben, wer alles verteidigt, verteidigt nichts. Nicht prioritäre Objekte und Räume müssen halt vernachlässigt werden und angesichts des Missverhältnisses von Kräften und Raum ist auch der Verzicht auf den Schutz von Objekten, die eher Prestige wert haben als militärischen, zu verzichten. Und so ein Vorgang war eben die Maiparade auf dem Roten Platz inklusive der zuvor beginnenden Probeparaden, die ja in der Regel mehrere Nächte vor der eigentlichen Parade stattfinden. Und das zu stören wäre natürlich ein Traum der Ukrainer gewesen. Auf der anderen Seite besitzt Russland über 110 Raffinerien, sodass auch nicht einmal von diesen alle gleichermaßen gut geschützt werden können. Jetzt, nachdem ukrainische Drohnen öffentlichkeitswirksame Schäden angerichtet haben, stellt sich natürlich die Frage, ob die militärische Führung Russlands standhaft bleiben kann. Selbst wenn politischer Druck entsteht von Politikern, die glauben, dass ihre Stadt unzureichend geschützt sei, die Russen könnten jetzt der Versuchung erliegen, ständig Luftabwehrsysteme zu verlegen, würden dann aber doch nur jeweils dem letzten Drohneneinschlag hinterherrennen und kämen wohl jedes Mal eine Nacht zu spät. in einem Luftangriffsverband aus Drohnen, ballistischen Raketen und Marschflugkörpern kommt immer etwas durch. Das zeigt ja auch die Gegenseite, die russischen Einschläge, auch tief in der Ukraine drin. Ich finde es umso erstaunlicher, dass uns jetzt in der Schweiz nach dem absehbaren Ausfall der Patriot-Lieferungen der Kauf ähnlicher Systeme von europäischen Herstellern beliebt gemacht werden soll, die mit Drohnenschwärmen ebenso wenig fertig werden wie die Patriot, für die wir uns aber mit 31 Milliarden Franken neu verschulden sollen. Da scheint mir doch etwas viel Augenwischerei dabei.
Stichwort Drohnen, da möchte ich gleich mal eine Zwischenfrage einschieben. Vor einer Woche war ja der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius in Kiew. Und bei den Gesprächen ging es um die deutsch-ukrainische Entwicklung von Waffen, genauer gesagt eben Drohnen, die Ziele weit im Hinterland eines gegnerischen Landes zerstören können. Das klingt jetzt nicht so, als ob Deutschland an einem Ende des Krieges in der Ukraine in naher Zukunft wirklich interessiert ist. Wie sehen Sie das?
Ja, davon gehe ich fest aus. Die ganzen Berichte über den angeblich 2029 bevorstehenden Angriff der russischen Armee auf Westeuropa legen ja die Vermutung nahe, dass es jetzt darum gehen könnte, die Ukraine noch im Krieg zu halten bis zu diesem Zeitpunkt hin, damit Russland dann mit einem Gegner schon gebunden ist und sich nicht mehr zur Gänze auf die anderen Gegner aus den Reihen der NATO-Staaten konzentrieren kann. Ich habe eher den Eindruck, es gehe manchem im Baltikum darum, im Nordosten eine neue Front zu eröffnen, allenfalls auch durch einen Angriff auf russisches Territorium, ganz im Nordosten Russlands in der Region Pskow oder allenfalls auch durch einen Angriff auf Belarus. Das alles klingt auch nicht mehr nach Verteidigung der Ukraine, sondern hier geht es jetzt einfach nur noch darum, im ganz großen Kräftemessen einen Partner im Spiel zu halten, der vielleicht in einem zukünftigen Krieg noch nützlich sein kann und jetzt einfach durchhalten muss. Das legt jetzt aber für mich die Forderung nahe, dass wir jetzt wirklich langsam zu Gesprächen über gesamteuropäische und auch eurasische Sicherheit kommen müssen. Das hat alles mit den ursprünglichen Gründen für diesen Krieg nichts mehr zu tun.
Schauen wir mal auf die Ostukraine, auf die Fronten dort. Die sind ja mehr oder weniger eingefroren, so heißt es immer wieder in vielen Medien. Aber ganz so richtig ist ja diese Aussage irgendwie auch nicht. Denn egal, ob man jetzt ukrainische oder russische Telegram-Kanäle verfolgt, das mache ich regelmäßig, die Front bewegt sich zwar im Schneckentempo, aber doch systematisch voran zugunsten der russischen Armee. Da wurde zum Beispiel eben die wichtige Stadt Pokrovsk eingenommen und nun wird Konstantinowka langsam eingekesselt. Lässt sich da Präsident Putin scheinbar Zeit und warum?
Ja, bestimmt lässt er sich Zeit. Die Ukraine hat im Januar einige Gegenangriffe geführt, mit denen möglicherweise versucht werden sollte, die Vorbereitung zur erwarteten Frühjahrsoffensive der Russen zu stören. Sie erzielte damals im Raum Kupjansk einige Geländegewinne, aber dieser Einbruch scheint in den letzten Wochen bereinigt worden zu sein. Es ist jetzt von einem Kessel die Rede, in welchem angeblich mehrere ukrainische Brigaden eingeschlossen sein sollen. Das halte ich für etwas übertrieben. Es werden doch wohl eher Bataillone als Brigaden sein. Aber der Druck auf Kostjantynivka, je nachdem, wie Sie es haben möchten, hält an. Da haben Sie recht, und auch auf Krasny Liman. Ich denke, die Russen werden nicht locker lassen, bis die gesamte Agglomeration von Slawiansk bis Kramatorsk und Druschkivka unter ihrer Kontrolle ist. Die militärischen Operationen im Norden der Oblast Donetsk sollen wohl auch demonstrieren, dass Russland diejenigen Gebiete, die es in Verhandlungen fordern wird oder schon gefordert hat, sich auch auf militärischem Weg aneignen kann. Gleichzeitig höre ich, werden jetzt in Russland wieder Reservisten eingezogen. Ich denke, es geht jetzt darum, die gemachten Erfahrungen aus dem Krieg in der Ukraine an möglichst viele Soldaten weiterzugeben, weil man in Russland ja davon ausgeht, dass der Krieg jetzt bald schon in einen Kleinkrieg übergeht, jener in der Ukraine. so einen Kleinkrieg, wie wir in den Jahren 2014 bis 2022 erlebt hatten, und dass ein Angriff der NATO möglicherweise in ein paar Jahren bevorsteht.
Herr Bossert, schauen wir mal nach Moskau und blicken da so ein bisschen auf die militärpolitische Situation, sage ich mal. Sie waren im vergangenen Dezember in Russland, in Moskau. Was haben Sie da so gehört? Man hört hier zwischen den Zeilen, dass es wohl Druck geben solle, angeblich aus Militärkreisen auf Putin, den Krieg in der Ukraine mit mehr Härte zu führen und ihn schnell zu beenden. Was haben Sie gehört?
In der Tat, diese Hardliner gibt es. Es gibt auch Hardliner, die fordern schon seit langem den Einsatz einer taktischen Kernwaffe. Ich persönlich sehe dafür im Moment keine Veranlassung. Ich denke, die Russen erzielen im Moment am Boden in der Ostukraine ziemlich genau das, was sie wollen. Es gelingt ihnen, den Druck auf die ukrainische Armee aufrecht zu erhalten, sodass diese gezwungen ist, eigentlich laufend neue Löcher zu stopfen. Das gelingt ihnen teilweise durch den Einsatz von Drohnen, weil die ja natürlich über sehr weite Strecken in kurzer Zeit verlegt werden können. Damit sind sie in der Lage, russische Vorstöße aufzufangen, bevor sie viel Geländegewinn erzielen. Aber von der Führung von koordinierten und groß angelegten Offensiven sind die Ukrainer weit entfernt. Die Russen haben bereits im Frühjahr 2022 in ungefähr das in Besitz nehmen können, was sie wollten. Und sie sind seit Jahren, eigentlich seit Ende 2023, in der Lage, das zu halten, was sie unter Kontrolle genommen haben. Von daher denke ich, kann man auch in Russland die Sache im Moment mit einer gewissen Gelassenheit angehen. Aber diese Hardliner, die werden nicht leiser werden. Das ist mir klar. Hier geht es möglicherweise bei gewissen auch darum, sich zu profilieren im Hinblick auf eine zukünftige politische Karriere.
Wir analysieren ja mit Ihnen gemeinsam schon sehr lange den Konflikt in der Ukraine. Aber auch im Bankensektor macht man sich Gedanken. Und so hat jetzt die US-Großbank JP Morgan eine aktuelle Lagebewertung herausgegeben. Und da sagen die Analysten, dass der Ukraine-Krieg nicht auf dem Schlachtfeld, sondern am Verhandlungstisch entschieden wird. Klingt diese Analyse realistisch aus Ihrer Perspektive?
Ja, das tut sie absolut, weil die zugrunde liegenden Probleme, die den Konflikt damals lostraten, als ich in den Jahren 2013, 2014 dann auch das erste Mal damit konfrontiert wurde, die sind nicht beseitigt und die sind auch militärisch nicht zu beseitigen. Dazu kommt, dass die militärische Lage, wie Sie bereits sagten, im Wesentlichen eingefroren ist. Da ist nicht mehr viel zu erwarten und es hat sich auch gezeigt, dass weder Russland noch der Iran selbst durch die USA und Israel mit militärischen Mitteln einfach so zu disziplinieren sind. Ich möchte es einmal so ausdrücken. Insbesondere Russland hat gezeigt, dass es auch wirtschaftlichem Druck widerstehen kann. Der Iran tut das ohnehin seit Jahrzehnten. Wenn militärische und wirtschaftliche Druckmittel nichts mehr bringen, dann muss man zu Verhandlungen übergehen. Dann muss man allenfalls Angebote machen in anderen Bereichen. Und wenn die Amerikaner jetzt langsam zur Erkenntnis kämen, dass das notwendig ist, dann wäre das auch im Hinblick auf andere Konflikte im postsowjetischen Raum sehr erfreulich, würde Mut machen für die Zukunft. Und da kann man nur hoffen, dass sie in der Lage sind, die Europäer ein Stück weit mitzureißen.
Das kann man nur hoffen. Über die aktuelle Lage im Ukraine-Krieg sprach ich mit Ralf Bossert, Oberstleutnant AD im Generalstab der Schweizer Armee. Herr Bossert, herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Bitte gerne.